Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk. Gerade jetzt in der aktuell wieder heiß laufenden Corona-Pandemie, da merken wir es alle nur allzu schmerzlich, wie begrenzt doch unsere Wirkmächtigkeit ist und wie sehr wir letztlich alle von den Launen des Zufalls abhängen oder pathetischer gesprochen von den Launen des Schicksals. Genau davon handelt der Roman Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschütz, mit dem Loschütz morgen Abend hier im Deutschlandfunk mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet wird. Und auch im Trauerbuch der dänischen Autorin Puk Quortrup spielt der Zufall eine höchst unheilvolle Rolle. Zu Beginn der Sendung aber, da geht es heute erstmal um Carmen Maria Machado, eine junge, unerschrockene Schriftstellerin aus den USA. 2017 gelang ihr gleich mit ihrer allerersten Veröffentlichung ein furioser Erfolg. Nicht weniger als 10 Literaturpreise heimste Machado für ihren Debüterzählungsband Ihr Körper und andere Teilhaber ein, was wohl auch an der zeitgleichen MeToo-Debatte lag. Denn in den 8 Kurzgeschichten ihres Debüts, da erzählte die bekennend queere Machado von männlichen Übergriffen auf Frauen und vom männlich-sexistischen Blick. Seitdem gilt sie als feministische Vorzeigeautorin, was sie jetzt aber nicht davon abhielt, mit ihrem zweiten Buch über ein queeres Tabu zu schreiben. In ihrem neuen autofiktionalen Buch Das Archiv der Träume, da legt Machado nämlich schonungslos offen, wie sehr sie selbst anscheinend sehr lange in einer toxisch-lesbischen Liebesbeziehung feststeckte. Julia Ströder stellt das Buch vor.
Für Das Archiv der Träume, das neue Buch der US-amerikanischen Autorin Carmen Maria Machado, hat der deutsche Tropenverlag die Gattungsbezeichnung Roman gewählt. Ein Roman kann vieles sein, und in diesem Fall ist es besonders vieles in einem.
I guess I would describe it as an experimental.
Es ließe sich wohl am ehesten beschreiben als experimentelles Memoir, das viele Dinge behandelt, unter anderem Gewalt innerhalb einer queeren Beziehung, indem es das Genre als Modus der Erkundung benutzt.
Genre as a mode of interrogation.
Ein experimentelles Memoir, das klingt schwer zugänglich. Und gewichtig ist auch das Thema dieses Buchs. Das Archiv der Träume erzählt von Beziehungsgewalt unter gleichgeschlechtlichen Beteiligten. Machado, heute Mitte 30, verarbeitet in diesem Buch eine Geschichte von Begehren und Missbrauch, die sie gegen Ende ihres Literaturstudiums in ihrer Beziehung mit einer anderen jungen Schriftstellerin durchlebte und durchlitt. Vor dem Hintergrund des hier geschilderten liest man einige der wilden, witzigen, schauerlichen Stories in Machados großartigem Debüt »Ihr Körper und andere Teilhaber«, die in dieser Zeit entstanden sind, mit anderen Augen. Dabei fing diese Geschichte so romantisch an.
Sie hat ein umwerfendes Lächeln, eine raue Stimme, die klingt wie eine über Steine schleifende Schubkarre. Sie ist genau die Mischung aus Butch und Femme, die dich wahnsinnig macht.
Kosmischer Sex wechselt mit gegenseitiger Lektüre der selbstverfassten Texte. Das frisch verliebte Paar genießt das Leben, unternimmt Roadtrips, lernt Freunde und Eltern kennen. Die Erzählerin, die sich selbst als kurvig bis fette Brünette mit Brille bezeichnet, erlebt endlich, wie es ist, rückhaltlos begehrt zu werden. Und das von dieser superschlanken, attraktiven, hellblonden Harvard-Absolventin.
Teil des Problems war, dass du als etwas spezielle Dicke glaubtest, unheimliches Glück gehabt zu haben. Sie tat, was du dir von Millionen anderer auch gewünscht hättest. Sie sah über die soziale Währung willkürlich festgelegte Erscheinungsmerkmale hinweg und erkannte deinen Intellekt, dein unerbittliches Talent, deine Schlagfertigkeit und deinen streitlustigen Umgang mit Arschlöchern.
Doch bald mehren sich die Kipppunkte. Die Freundin rastet aus wegen Nichtigkeiten, beschimpft und demütigt die Erzählerin, ist grundlos eifersüchtig, ergeht sich in Schreiorgien, wirft mit Mobiliar. Aus Begehren wird Kontrollzwang, aus Verführung Nötigung, aus dem Liebesnest eine Schreckenskammer. Und dennoch fährt die Erzählerin wieder und wieder viele hundert Kilometer von ihrem Studienort in Iowa nach Bloomington, Indiana, wo die Geliebte sie passenderweise in einer Art Hexenhäuschen voller unausgeräumter Umzugskartons erwartet. Dreamhaus, Traumhaus, ist der Originaltitel des Buchs. Das Traumhaus ist sowohl ganz konkreter, unmetaphorischer Raum als auch Leitmotiv, das sich in jeder Kapitelüberschrift wiederholt. Unter Titeln wie »Das Traumhaus als Bildungsroman«, Das Traumhaus als Popsong oder Das Traumhaus als Liebe unter einem schlechten Stern durchmisst Machado die Architektur ihrer Erinnerung an diese toxische Liebe. Mal indem sie sie inklusive Vor- und Nachgeschichte in vorgeprägte klassische oder populäre Bauformen des Erzählens gießt, mal indem sie darin Motive von Märchen und Volkserzählungen identifiziert, mal in Gestalt einer sprachexperimentellen Übung. Außerdem reichert sie ihren Text mit Fußnoten an, die zuweilen kleine Exkurse enthalten, häufig aber auch Verweise auf die reichlich zitierte Sekundärliteratur. Auf diese Weise wird das Memoir zum Roman-Essay. Mit voller Absicht. Machado will nicht einfach ein trübes Kapitel ihres persönlichen Lebens in Literatur verwandeln, sondern dem Schweigen der Archive, wie sie es nennt, etwas entgegensetzen. Ein Archiv ist immer auch ein Herrschaftsinstrument. Wer die Macht hat, entscheidet, was aufbewahrt und überliefert wird. Die misshandelte Frau war diesem Schweigen lang unterworfen und die misshandelnde Frau noch länger. Folgt man Carmen Maria Machado, wirkt in der queeren Community zudem eine Art Selbstknebelung im Interesse der Selbstbehauptung nach. Bis vor wenigen Jahrzehnten durfte Gewalt in lesbischen Partnerschaften einfach nicht vorkommen. Dementsprechend schwer fiel es Machado, über die eigene Erfahrung psychischer Misshandlung durch eine gestörte Partnerin zu schreiben.
The cliché of the crazy queer woman is one that.
Weil ich nicht im Klischee der verrückten queeren Frau schwelgen möchte, kann ich, eine queere Frau, eigentlich keine Geschichte über eine psychisch kranke queere Frau schreiben.
Write a story about a mentally ill queer woman.
Sie hat es dennoch getan und herausgekommen ist ein Buch unter Hochspannung, was auch immer seine Gattung sein mag, manchmal anstrengend, vielfach erschütternd und dank der Selbstironie, der Fantasie und des Erzähltalents seiner Autorin ein Lesevergnügen, trotz allem.
Das sagt Julia Schröder über das Archiv der Träume von Carmen Maria Machado. In der Übersetzung von Anna-Nina Kroll liegt dieser autofiktionale sogenannte Roman im Berliner Tropenverlag vor. 336 Seiten, 22 Euro. Es ist wohl mit das Schlimmste, was man überhaupt erleben kann. Der völlig unerwartete, plötzliche Tod des Partners. Gerade eben lachte man noch gemeinsam und dann im nächsten Moment kippt der Geliebte plötzlich um und ist tot. Ohne jede Vorankündigung, ohne eine Erklärung und ohne Abschied. Genau das ist der dänischen Autorin Puk Quortrup passiert. Ihr Ehemann Lasse brach mit 27 Jahren bei einem Halbmarathon plötzlich mit Herzstillstand zusammen und Puck stand als Ehefrau und Mutter auf einmal alleine da und war auch noch im 7. Monat schwanger. Wie überlebt man so ein Unglück und wie kann man davon erzählen? Die junge Witwe hat es versucht, In einen Stern, so heißt ihr Trauerbuch, und gelesen hat es für uns Samuel Hamen.
Als ein lädiertes Wir liegt die Familie zu Beginn von In einen Stern auf dem Krankenhausbett, umgeben von Piepstönen, besorgten Blicken und einem Unglück, von dem sie mit dem Leichtsinn der Unbescholtenen dachten, dass es sie nie heimsuchen würde.
Wir liegen zu dritt im Bett. Einer ist noch nicht geboren, einer ist tot, ich aber bin am Leben. Wir teilen ein Laken. Jemand hat elektrische Teelichter um uns herum aufgestellt. An unserem Kopfteil sitzt ein Elternpaar. Sie sind grau geworden im Laufe der Nacht. Sie sagt etwas, weint. Dann sind sie nicht mehr da.
Puck ist im 7. Monat schwanger, Mutter des 2-jährigen Elmer und seit wenigen Minuten Witwe. Ihr Mann, der 27-jährige Lasse, ist bei einem Halbmarathon zusammengebrochen und an einem Herzstillstand gestorben. Sein Lebensende markiert für Puck den Beginn einer neuen Zeit, die sich mal wie eine Tortur und ein Kampf, dann wieder wie ein brüchiger Alltag anfühlt. Alles wird neu kalibriert. Nähe und Distanz, Liebe und Fürsorge, Gegenwart und Zukunft. Sie stört sich daran, dass Krankenschwester ihre Hand tätscheln und dass die Trauergäste sie am Arm berühren. Dann ist sie wieder empört darüber, dass bestimmte Freunde sich nicht regelmäßig bei ihr melden. Es gibt sie nicht mehr, die heile Balance. Die Welt ist für die schwerstverwundete Puck mal zu zudringlich, mal viel zu fern. Weder als Zitat perfekte Witwe noch als Zitat taffe Supermama fühlt sie sich ihr gewachsen.
Wie konnte ich so unglücklich sein, wenn Kai gerade zur Welt gekommen war? Wie konnte ich so glücklich sein, wenn Lasse gerade gestorben war?
Trauer sei eine unzureichende Sprache, sagt sich die Erzählerin einmal. Dieses Defizit versucht die Autorin gar nicht erst wettzumachen. in einen Stern ist weder das Endprodukt einer beflissenen Trauerarbeit noch das Dokument einer sogenannten starken Frau, die sich zwischen Mutterschaft und einer Ausbildung zur Journalistin durchkämpft. Diese Programmlosigkeit ist eine der Stärken von Quartrups erster Veröffentlichung. Der Text will keine Wertschöpfung betreiben, will aus dem einschneidenden Verlust keine Story kreieren, sei sie noch so emanzipativ und zeitgenössisch. Als sich Lasses Eltern an die Presse wenden und den Tod ihres Sohnes boulevardesk aufplustern, fühlt sich die Erzählerin wie vor den Kopf gestoßen.
Hitze schoss mir in die Wangen, während ich den Artikel las. Helle hatte von Lasse erzählt, von der Tragödie. Sie hatte von Elmar erzählt und von mir. Puck hieß ich, heiße ich, seine schwangere Frau, die zu Hause in der Küche stand und alles vorbereitete für Klein Elmars Geburtstagsfeier. Die Geschichte war wie geschaffen, um sie mit Violinen zu unterlegen. Violinen gab es reichlich. Und ich war weder gefragt noch gehört worden. Ich war außer mir.
So wird auch eine der oft zitierten Stärken von Literatur herausgefordert, dass sie es angeblich erlaube, Erfahrungen von Willkür einen Sinn zu verleihen. In einen Stern sind die Gedanken der Hauptfigur hingegen in Schleifen der Sinnlosigkeit gefangen. Wie glücklich ich sein könnte, wäre ich nicht so unglücklich, heißt es an einer Stelle in schmerzlichster Vertracktheit. Das ist, sagt uns dieses Buch und erkennt damit auch die eigenen Grenzen an. Das ist das Quäntchen Sinn, das Fitzel an Stringenz, das übrig geblieben ist. Was Quartrups Buch tatsächlich sternengleich im Grau der Trauertexte und Totengesänge schimmern lässt, ist die Verweigerung, den Verlust zu irgendetwas zu stilisieren. Es gibt keinen Trost und kein Drama, keine Erkenntnis, keine Geschichte und keine Wundheilung. Nur ein Leben, das eben auch Augenblicke des Glücks bereithält, noch und wieder, wie am Ende des Buches, als sich ein neues Wir zusammensetzt.
Ich schließe die Augen, die Tränen kommen plötzlich. Wir haben viel zu verlieren. Die Uhr zeigt 6. Bald wachen die beiden großen Brüder oben in ihrem Stockbett auf. Gleich kommen sie die Treppe heruntergepoltert. Wir sind hier. Wir sind hier.
Aus dem Wir der Familie wird auch ein Wir der Leserschaft. Ohne dass diese Leseerfahrung via Voyeurismus, Selbstmitleid oder Sentimentalität erkauft wird. Abseits der Koketterie, mit der so viele Autofiktionen das Private als Bekenntnis zur Schau tragen, spricht sich hier ein Mensch aus, der einen Verlust erlitten hat. Und dieses Sprechen am Rande der Schwärze kommt eben nicht als Trauerkerzensprüchlein oder Trauerarbeitsfloskel daher, sondern als ungeheuer starke Literatur.
Zu diesem Resümee kommt Samuel Hamen. Er besprach in einen Stern die Trauerchronik von Puck Quartrup. Franziska Hüter hat sie für den S. Fischer Verlag übersetzt. 240 Seiten, 22 Euro. Seit dem Jahr 2000 vergibt der Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig alljährlich den Wilhelm-Raabe-Preis für einen herausragenden Titel der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und längst gehört die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung zu den wichtigsten Literaturpreisen hierzulande. In diesem Jahr erhält der Berliner Autor Gerd Loschütz den Wilhelm-Raabe-Preis für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks. Leider aber kann die Preisgala morgen Abend Corona-bedingt nicht live vor Publikum stattfinden. Und darum wird sie morgen ab 20.05 Uhr in einer zweistündigen Radiosendung übertragen. Darüber habe ich kurz vor dem Büchermarkt heute mit dem Juryvorsitzenden des Raabe-Preises, mit Hubert Winkels, gesprochen. Winkels war lange Literaturredakteur dieses Senders und meine erste Frage an ihn, die lautete: Wovon handelt der preisgekrönte Roman von Gerd Loschütz und was ist nach Meinung der Jury so preiswürdig daran?
Ja, der Roman Besichtigung eines Unglücks ist leider sehr leicht nacherzählbar und damit hat man über ihn eigentlich noch gar nichts gesagt. Wenn man nämlich sagt, es geht wesentlich um ein Zugunglück, das größte in der deutschen Geschichte, in der Geschichte der deutschen Eisenbahn, nämlich 1939 im Winter vom 21. auf den 22. Dezember 1939, bei dem hunderte Menschen zu Tode gekommen sind, hunderte verletzt wurden und unter den Überlebenden sich eine Carla Buonomo fand, deren Geschichte dann nachgegangen wird. Aber das ist nicht das, was den Roman ausmacht. Das, was den Roman ausmacht, zu erzählen, ist natürlich naturgemäß schwierig, aber allein schon was den Unfall angeht, ist das Besondere die Art, ihn zu erzählen. Er erzählt ihn nämlich fast vollständig aus den Akten und er erzählt uns, wie er die Akten aufsucht, was er mit den Akten macht, wie er sie zusammenstellt. All das ist Thema. Also wir erfahren nicht nur genau, was passiert ist, sondern auch, wie der Erzähler im Roman zu den Informationen kommt, die er hat. Also mehr Authentizität kann man sozusagen kaum in einem Roman packen. Das ist schon in der Nähe einer Reportage, löst sich dann aber irgendwann von dieser Katastrophe, die im Zentrum steht und entwickelt mehrere Geschichten, die daraus resultieren, vor allen Dingen eine hinreißende Liebesgeschichte. Und das Ganze umfasst sozusagen von den 30er Jahren bis heute eine sehr, sehr lange Zeit. Aber dieses, sagen wir mal, Einbruch des Zufalls in die Geschichte, die große und die kleine Geschichte, durch diesen Unfall. Man könnte es auch allegorisch für den Krieg nennen. Ja? Die unberechenbare Gewalt schlägt ein. Was hat das zur Folge? Was ist das für ein Phänomen?
Ich frage jetzt doch noch mal kritisch nach, weil wenn Sie sagen, also 120 Seiten von diesen 336 Seiten Roman, da schildert Gerd Loschütz sehr akribisch, also er tut das ja Minuten, Sekunden genau, die Fakten, wie es zu diesem Zugunglück in der Nähe von Genthin 1939 kommen konnte. So viel Faktenakribie, das könnte sich ja auch sehr ermüdend lesen. Woran liegt das, dass man das anscheinend doch gebannt durchliest?
Naja, zum einen, wie ich schon sagte, dass die Entdeckung und der Akten und wie er mit den Akten umgeht, selber miterzählt wird. Dann hat es eine absolute detektivische Qualität. Zum Beispiel die Kriminalisten haben nachher die Stellwerkmeister, den Bahnhofsvorsteher und so weiter interviewt. Das Ganze wird quasi immer dramatischer, wenn man mitkriegt, wie die Verzögerung entsteht, die am Ende nur noch Sekunden besteht zwischen zwei Zügen, die eine halbe Stunde nacheinander aufgebrochen sind aus Berlin. Und man fiebert sozusagen diesem Unfall entgegen. Also es hat auch eine schwere Spannungsdramaturgie, obwohl es in so einer neusachlichen, spröden Manier erzählt ist, hat es eine Dramatik sondergleichen und man spürt irgendwann, wie daraus eine Menschengeschichte wird, die sich weiterspinnt nach dem Unfall der Stahlmassen, die da aufeinander geprallt sind. Und natürlich ist der Roman im Fortgang, könnte man ihn fast als einen Liebesroman, man kann ihn aber auch als einen Familienroman, nämlich die Familie des Erzählers Wandersee, bezeichnen. Und diese Dinge hängen miteinander aufs Allerfeinste zusammen. Und diese schwachen Linien, die werden nicht künstlich dick gemacht, sondern die werden verfolgt und rekonstruiert. Deswegen hat man ein absolut feines Verfahren bei einem sehr, sehr groben Geschehen.
Kann man sagen, dass diese unterkühlte Erzählform, dass die auch dazu beiträgt, über den Zufall zu meditieren? Weil es scheint ja wirklich so zu sein, dass eine Reihe von Zufälligkeiten das Schicksal der Protagonisten hier ganz maßgeblich bestimmt.
Ja, vor allen Dingen der Unfall. Der Zufall ist sozusagen sowieso das Hauptthema. Und ja, also wenn ich mir erlauben darf, auf die Sendung morgen hinzuweisen, die ist 2 Stunden lang und dient natürlich tatsächlich der Transparenz, zum Sichtbarmachen sozusagen der Dimension und die Plastizität des Romans. Da wird das ja alles sehr, sehr ausführlich passieren.
Ja, sagen Sie doch mal, was erwartet uns denn morgen bei der feierlichen Verleihung?
Unter anderem eben auch eine Lesung aus diesem Buch. Das ist immer nur ein Auszug, ist klar, aber der einem natürlich auch einen Einblick gibt in die Erzählweise von Gerd Loschütz. Und Gerd Loschütz in einem langen Gespräch mit der Kritikerin Katrin Hillgruber erzählt über die Hintergründe dieses Romans. Nämlich, er ist ja vor allen Dingen als Hörspielautor angetreten und hat, glaube ich, 19 Hörspiele gemacht und Fernsehspiele, also Filme. Also er hat ein sehr, sehr reiches Schaffen und darüber erzählt er selber. Und ich darf ausnahmsweise die Laudatio halten auf Gerd Loschütz. Und was wir letztes Jahr auch schon gemacht haben und was sich als eine gute Maßnahme gezeigt hat, ist, dass wir in gewisser Weise die Jury-Diskussion in kleinen Teilen nachstellen. Und das ist eine ganz lebhafte, eben mehrstimmige Veranstaltung innerhalb dieser 2 Stunden, zu denen dann auch noch Musikstücke gehört, die Herr Loschütz selbst ausgesucht hat.
Das sagt Hubert Winkels über die morgige Verleihung des Willem-Raabe-Preises an den Schriftsteller Gerd Loschütz für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks. Die Veranstaltung wird morgen Abend in einer Sondersendung des Studio LCB hier im Radio übertragen. Und mit diesem Programmhinweis verabschiedet sich an dieser Stelle Gisa Funk. Machen Sie es gut und einen schönen Nachmittag.